Heute sprechen wir über den Scam, der aktuell kursiert und vielen ihr gesamtes Vermögen kostet. Außerdem gibt es Zahlen zur aktuellen Inflation im März. Es gibt auch Neuigkeiten bei uns auf der Website. Dann schauen wir uns an, was die CEOs der heimischen börsennotierten Konzerne verdienen, die weiteren Auswirkungen des Iran-Kriegs und wie uns das in Österreich wahrscheinlich noch stärker treffen wird. Außerdem gibt es wieder Streit zwischen Ryanair und unserer Regierung. Es gibt eine interessante Wendung bei der Aktie Micron von der letzten Folge. Und es gibt auch wieder einen Community-Blog natürlich und mehrere Community-Fragen. Und eine davon hat mich persönlich sehr getriggert, nämlich das kommende Altersvorsorge-Depot in Deutschland. Ich habe echt nicht gewusst, wie die Vorteile dort sind von unseren Nachbarn, die sie ab 2027 haben werden. Absolut krass. Wieder eine vollgepackte Folge, also unbedingt dranbleiben. Und damit Servus und Grüß Gott zur Folge 172 des Finanzverstehen Podcasts. Heute wieder mit mir, dem Philipp, und virtuell sitzt mir der Matthias gegenüber. Servus, Matthias.
Grüß dich, Philipp. Planst du jetzt dann demnächst nach Deutschland auszuwandern oder bleibst du uns da noch gewogen?
Na, ich habe die Berge in Österreich sehr gern. Vor kurzem war ich erst in Tirol, also na. Obwohl es, wenn man das sich dann anhört, schon echt unfair ist, was wir da in Österreich eigentlich dafür Voraussetzungen haben und was dann die Deutschen bald haben. Also das ist echt spannend.
Na, da bin ich gespannt. Ja, starten rein, hätte ich gesagt. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du an die letzte Woche denkst?
Ah, vieles, Matthias. Da war sehr viel. Ich glaube, ich fange mal mit leichter Kost an, weil es gerade passend ist. Die Jasmin, meine Freundin, ist gerade heute weggeflogen mit der Ryanair. Und es ist schon der Streit, aber du bist da unser Flugzeugexperte. Warum Flugzeugexperte? Weil du bist als Kind immer vom Flughafen gesessen, also vor diesem Zaun, und hast die Flugzeuge fotografiert und warst dort voll fasziniert. Und das ist aber lustigerweise, machen das gar nicht so wenige, glaube ich, gell?
Ja, das stimmt. Also ich bin unweit vom Flughafen aufgewachsen und sonntags der Spaziergang war oft entlang des Rollfelds auf diesen, da gibt es halt Hügeln, da kann man halt rauflaufen als Kind, da hat man super Spaß und kann mal den Flugzeugen beim Landen und Abheben zuschauen. Eine recht nette Beschäftigung in der Natur, in der frischen Luft und ein bisschen das Kerosin in der Nase. Was gibt's Besseres? Nein, aber zurück zum Thema. Ja, Ryanair ist einmal mehr in den Medien und die sind ja so ein bisschen bekannt dafür, dass wenn sie irgendwie billigere Tarife an den Flughäfen haben wollen, dass sie mal ordentlich das Medial aufputschen. Und es geht jetzt konkret um diese Abgabe von 12 Euro pro Person, die Ryanair zahlen muss pro abfliegenden Passagier in Wien. Und das ist so eine Steuer, die gibt's in wenigen EU-Ländern. Viele haben die gestrichen auch in der letzten Zeit. Österreich beharrt aber weiter auf dieser sogenannten Luftverkehrssteuer. Und Ryanair hat der Regierung jetzt eine Frist bis zum 1. Mai gegeben, also relativ kurz Zeit eigentlich. Und bis zu diesem Datum erwartet Ryanair eben eine Abschaffung dieser Luftverkehrssteuer. Was ich so aus Gesprächen mitnehme oder was ich so hier und da gehört habe, ist, dass auch der Flughafen Wien sagt, dass diese Luftverkehrssteuer eigentlich ein Wettbewerbsnachteil ist, weil die umliegenden Länder bei uns haben diese Steuer nicht. Und man braucht sich ja nur anschauen, die Wizz Air hat zum Beispiel den Standardflughafen Wien jetzt kürzlich verlassen und dafür in Bratislava, ich glaube, 3 oder 6 Flugzeuge stationiert. Das ist Wertschöpfung, das ist reale Wertschöpfung, die uns hier in Österreich fehlt. Und auch Ryanair hatte schon Flieger abgezogen, sind jetzt ebenfalls in Bratislava stationiert. Mit dem Bus kann man für unter 10 Euro zum Flughafen Bratislava von Erdberg fahren. Also jeder, der nach günstigen Flügen sucht, ist eventuell in Bratislava noch einmal besser aufgehoben als in Wien. Und Ryanair hätte ja vor, grundsätzlich 1 Milliarde Dollar zu investieren und 10 neue Flugzeuge in Wien zu stationieren. Aber wie gesagt, das ist jetzt im Prinzip alles abhängig von, wie es jetzt weitergeht mit dieser Luftverkehrssteuer.
Ja. Ich habe mir das jetzt einmal kurz nebenbei angeschaut, diese Luftverkehrssteuer, wie viel die dem Staat so ungefähr einbringt. Da wird geschrieben, was ich so gefunden habe jetzt, von knapp 1,8 Milliarden Euro, aber inklusive der Ticketsteuer, also den Ticketsteuern. Das heißt, man kann es gar nicht so rausfiltern zu 100%. Jetzt, wenn man sich jetzt mal überlegt, das ist schon viel für unseren BIP gesehen, aber auf der anderen Seite, wenn die 1 Milliarde investieren wollen, sind da viel vielleicht auf längere Sicht einfach mehr Effekte da und auch der Flughafen Wien natürlich weiterhin als ein wichtiges Drehkreuz. Also wie man es macht, wird es wahrscheinlich, ja, es wird dafür und wieder geben auf beiden Seiten, aber ganz weg und dass die dann, also dass die Ryanair vielleicht ganz weggeht. Ich meine, das haben sie jetzt nicht gesagt oder so, aber wäre natürlich ganz blöd, aber ganz die Abgaben streichen wäre vielleicht auch wieder irgendwie blöd, weil wenn er fast 2 Milliarden ist, ist halt auch Arsch, ne, wenn das fehlt.
Ja, auf der anderen Seite kommt sie wieder rein. Weißt, wenn die 10 Flugzeuge stationieren, brauchen sie wieder mehr Leute, die die Flugzeuge reinigen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, aber Ryanair reinigt die Flugzeuge eh nicht. Aber sie brauchen halt dann mehr Personal am Boden, das die Flugzeuge abfertigt. Sie müssen quasi mehr Crew einstellen. Wer weiß, ob sie das quasi in Österreich einstellen oder ob die quasi dann anderswo stationiert werden. Wie auch immer, wenn wir einfach mehr Angebot, mehr Wettbewerb haben, ist das gut für den Markt und eine so eine Steuer weniger ist sicherlich auch ein Wettbewerbsvorteil, weil wie gesagt, unsere umliegenden Länder haben diese Luftverkehrssteuer nicht und ja, wenn so ein Flugzeug, sagen wir jetzt so circa 200 Plätze hat und das Ganze 12 Euro kostet, sind das pro Flieger oder pro Abflug knapp 2.500 Euro. Ein Flieger tut so quasi dreimal am Tag abfliegen, sind 7.000 Euro. Und also das könnte man jetzt hochrechnen ohne Ende. Ist wahrscheinlich für alles, was Ryanair so einen Umsatz macht, in Wien Peanuts. Aber trotzdem, es ist halt ein Thema, diese Steuer zahlen sie bei uns, anderswo, wo sie stationiert sind, nicht. Ergo sparen sie sich anderswo ein Geld.
Werbung. Ja, investiert in die Raketenwissenschaft.
Relax, so kompliziert ist das doch gar nicht. Bevor du zum Astronauten wirst, schau dir die Wiener Börsenakademie an. Dort gibt es Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Hey, danke für den Tipp. Ich gehe jetzt auf wienerbörse.at/akademie.
Weg vom Fliegen.
Weg vom Fliegen. Was haben wir sonst jetzt so gesagt? Wir haben Neuigkeiten auf der Website eigentlich. Gell? Wir sind da fleißig am Bauen.
Stimmt, an uns sind Programmierer verloren gegangen, wenn man das einmal so sagt. Wir haben 2 neue Rechner. Ich stelle einen ganz kurz einmal vor, und zwar ist das ein Pensionslückenrechner. Und ohne jetzt angeben zu wollen, aber es ist so ziemlich der beste, den du am Markt findest. Warum sage ich das? Weil alle Pensionsrechner, die du jetzt irgendwo findest, ich meine, ja gut, du kannst mal einen Pensionsrechner eingeben, um deine Pension zu rechnen, wie viel du in etwa bekommen wirst, aber deine Pensionslücke, die sagt dir so schnell keiner. Warum? Bisher haben viele, auch Honorarberater, diese Berechnungsarten, sage ich jetzt mal, bewusst eher in ihren Honorarcoachings eingesetzt. Also ich kenne Leute, die früher zum Honorarberater gegangen sind, einfach nur, um sich diese eine Zahl ausrechnen zu lassen, die Pensionslücke, wo man quasi gesagt bekommt, wie viel muss man denn jetzt wirklich investieren, über welchen Zeitraum. Und dafür fürstlich abkassiert, ja. Und auch von diversen Banken gibt es natürlich so Pensionslückenrechner, aber die haben natürlich immer so ein bisschen das Ziel, gib deine Daten ein, klick dann auf Berechnen, jetzt gib bitte deine E-Mail-Adresse ein und wenn du das machst, dann schicken wir dir dein Ergebnis zu. Also auch das nicht wirklich so optimal oder für den schnellen Gebrauch. Und jetzt bei uns auf der Website gibt es eben einen Rechner, den kannst du ganz kostenfrei nutzen, kostet dich keinen Cent, kostet dich nicht einmal eine E-Mail-Adresse. Du kannst ganz einfach deine Angaben machen, bist du männlich, weiblich, dein Alter, wann planst du deinen Pensionsantritt, wie ist deine Lebenserwartung? Da sind überall so Durchschnittswerte angegeben, reale Durchschnittswerte, also du kriegst andere Zahlen ausgespuckt, wenn du auf männlich oder auf weiblich klickst. Und dann kannst du aber auch eingeben, wie viel ist denn dein Depotstand heute? Also kannst du eingeben 0 oder mehr. Welche Rendite erwartest du? Wie möchtest du dann das Geld entnehmen? Und so weiter und so fort. Also eine Menge an Parameter. Und dann kriegst du eine Zahl ausgespuckt oder eigentlich mehrere. Du weißt dann, wie hoch ist deine Pensionslücke? Wie viel Kapital brauchst du brutto bei deinem Pensionsantritt? Und wie hoch muss dafür, um dieses Bruttogehalt, und das Bruttogehalt ist ja die Ausgangsbasis dafür, was du dir dann netto entnehmen kannst, und da hast du einfach deine monatliche Sparrate. Und jetzt bei diesem Beispiel, das hinterlegt ist, sind es zum Beispiel 300 Euro im Monat. Und das ist dann eine Summe, mit der kann man arbeiten, weil dann weiß ich ganz genau, gut, wenn ich jetzt 300 Euro hernehme, die nächsten 30 Jahre, und die monatlich um die Inflation anpasse, kann ich mir schon ziemlich sicher sein, dass ich, was die Pensionslücke angeht, auf der sicheren Seite bin. Und ich kann dann meine Sparquote oder meine Sparraten auch super trennen, weil die 300 Euro, die gehen in einen ganz langweiligen globalen Aktienfonds. Und jetzt die Sunrest Capital Werbung. diese 300 Euro gehen in einen globalen Aktienfonds, ganz egal in welchen. Ja? Und Der Rest von den 300 Euro, also entweder habe ich dann kein Geld mehr, was ich investieren kann, oder ich habe zum Beispiel 600 Euro im Monat über und dann sage ich vielleicht, oh, ich möchte aber in Einzelaktien, ich möchte in Krypto, ich möchte Gold, ich möchte sonst was. Na gut, solange diese 300 Euro, die zur Schließung der Pensionslücke notwendig sind, solange ich die in einen globalen Aktienfonds spare, kann ich ja mit den restlichen 300 Euro machen, was ich will. Also da kann ich das Geld komplett verspekulieren, das kann weg sein, aber die 300 Euro, die da rauskommen bei diesem Rechner, die dürfen nicht verspekuliert werden. Da darf nichts schiefgehen. Und deswegen.
Ist die Pensionslücke? Das ist genau diese Differenz zwischen Pension und letzten Gehalt, eigentlich kann man sagen, die halt dann einfach abgeht. Und wenn man eben das nicht verfolgt, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, dann fallst du genau um das um. Und das ist das, was eigentlich dein Lebensstandard jetzt zahlt, so unter Anführungszeichen. Und dann einen Rückschritt machen im Alter ist sicher nicht unbedingt soll einfach nicht sein.
Und das Problem ist ja, man hört immer, ja, Pension ist 80% vom Durchschnittseinkommen. Nimmt man dann so hin, aber wenn ich dann in Pension gehe, habe ich ja wahrscheinlich eher das höchste Einkommen, was ich jemals hatte. Und die 80% vom Einkommen sind nicht die 80% vom letzten Einkommen, sondern vom durchschnittlichen Lebenseinkommen. Das heißt, die effektive Pensionslücke ist deutlich größer als diese 80%, die man immer hört. Und das ist, glaube ich, auch vielen nicht bewusst. Und dieser Pensionslückenrechner hat jetzt genau dieses Ziel, dass er diese enorme Lücke schließt. Und das wird in so einer simplen Art und Weise dargestellt, wie es sonst kein zweiter Rechner, den ich gefunden habe, macht. Und ja, das gibt's jetzt Neues bei uns auf der Website. Es gibt aber auch einen zweiten Rechner, der betrifft vor allem alle Leute, die bei Spritpreisen von deutlich über 2 Euro Geld sparen möchten. Philipp, was gibt's noch?
Ja, es gibt jetzt auch einen Spritpreisrechner. Ich weiß nicht, ob die ein oder anderen werden vielleicht spritpreisrechner.at kennen. Den gibt's jetzt schon sehr lange. Und wir haben jetzt auch einen gebaut und sogar mit einer Beta-Version für Elektrotankstellen und Anführungszeichen. Das heißt, man kann auch schauen, wo man günstig Elektro tanken kann. Das sind aber natürlich nur Werte, die öffentlich zugänglich sind, genauso wie beim Sprit. Aber ist gleich aktuell wie der Spritpreisrechner, was man kennt, und andere Rechner von ÖMTC und so weiter, weil wir nutzen die gleichen Daten von E-Control. Und ja, ich finde den optisch auch sehr ansprechend. Es sind so die Top 5 der günstigsten Tankstellen im Umkreis oder von der Adresse, was du eingibst. Also du musst ja nicht auf meinen Standort preisgeben klicken, du kannst ja auch irgendeine Adresse eingeben. Grundsätzlich, wir speichern keine Daten, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Auch beim Rechner vorher von Matthias, wir speichern keine Daten, es ist rein im Browser, da wird nichts gespeichert, es wird auch nichts geschickt, ist alles komplett anonym und ja, einfach nur für euch zur Orientierung, zur Hilfe und ja, also gerne austesten und uns einfach Feedback geben, was wir noch verbessern können oder ob es euch was hilft. Und was ich ganz cool finde, die Karte ist nämlich auch dabei beim Spritpreisrechner. Das heißt, man sieht auch gleich, wo die nächste Tankstelle ist. Im jetzigen Umfeld, wo alles immer sehr teuer ist, ist das natürlich super. Und du kannst dann gleich draufklicken auf den Pfeil, wenn du das Ergebnis von der günstigsten hast und kannst dann gleich hüpfst dann gleich direkt zu Google Maps, wo du hinfahren musst. Also alles in allem ein super Rechner, wo wir jetzt rumgebastelt haben. Und da kommt noch ein bisschen mehr. Wir arbeiten dran. Und ja, also wirklich cool. Wirklich coole Erweiterung.
Absolut. Und nicht nur das, also wie gesagt, man findet jetzt auf der Website, man findet sie noch nicht so gut, die Rechner. Also wie gesagt, finanzenverstehen/Spritpreisrechner ist jetzt der Spritpreisrechner. Wir haben jetzt versucht, ein paar dieser Rechner in unseren Blogs einzubauen. Also es gibt jetzt auch einen Dividendenrechner, wo du dein passives Einkommen berechnen kannst. Es gibt einen Rechner bei unserer Quellensteuerseite, wo du berechnen kannst, wie viel Quellensteuer zahlst du eigentlich auf eine deutsche Aktie oder auf eine Aktie aus Frankreich und wie viel von dieser Quellensteuer kannst du dir zurückholen. Genauso wie es einen Rechner gibt für alle Selbstständigen, die mit einem Paragraph 14 Fonds Steuern sparen können. Auch das gibt es bei uns auf der Steuerseite beim Thema Gewinnfreibetrag, also einfach da auf den Rechner nutzen. Auch diese sind alle komplett kostenlos, frei zugänglich. Und wir werden in der nächsten Zeit, beziehungsweise es wird schon im Hintergrund gearbeitet, mit unserer Agentur, die uns die Website baut, das Ganze noch ein bisschen übersichtlicher gestalten. Weil wir wissen alle, KI verändert die Art, wie wir im Internet navigieren. Und wir müssen uns da auch entsprechend gut positionieren. Und ich finde, solche Rechner vor allem mit Parametern geschmückt, die auf Österreich passend sind, die vielleicht, wenn man selbst bei KI-Tools sowas eingibt, eine ja, wo man dann halt viele verschiedene Sachen berücksichtigen muss, lokales Steuerrecht etc., wo es schon die ein oder anderen Tricks gibt, könnten doch ein bisschen noch so eine Art kleines Alleinstellungsmerkmal sein. Aber auf jeden Fall, wir werden da, was die Website angeht, noch einmal ein bisschen ein Geld in die Hand nehmen. Und man wird, ich hoffe schon in wenigen Monaten, eine sehr große Überarbeitung der Website sehen.
Ja, ich freue mich ja schon absolut drauf, weil es ist einmal jetzt nach eigentlich 5 Jahren, kannst du sagen, seitdem es uns eigentlich gibt, einmal das erste oder das zweite große Update, kann man sagen, weil das erste, das werden viele von euch gar nicht kennen oder nicht mehr kennen. Und jetzt das zweite richtige Update, Überarbeitung, wird sicher cool. Wir freuen uns da schon drauf und ja, wir wappnen uns natürlich für die Zukunft, dass es uns in ein paar Jahren noch immer gibt.
Absolut. Ja, und wenn du, der jetzt zuhört, Wünsche hast für einen Rechner oder Dinge, die auf einer Website dir wichtig sind, gerne in die Kommentare damit, dann ja, können wir mal schauen, was da so zurückkommt.
Matthias, ich habe heute wieder eine Headline gelesen. Inflation springt im März auf 3,1% und das dürfte erst der Anfang sein. Das schreibt nämlich gerade der Standard und das knüpft nämlich echt an unsere Thesen, kann man eigentlich sagen, von den letzten 2-3 Folgen an, dass die Inflation wieder steigen wird, aufgrund eben dieses Iran-Konflikts. Und gerade im Februar waren wir noch bei 2,2% Inflation, also nah dran an diesem 2%-Ziel. Und das WIFO und das IHS-Institut haben ja eigentlich prognostiziert vor dem Iran-Konflikt, dass wir so um die 2,2% uns einpendeln werden, so um den Dreh auf Jahressicht. Das ist natürlich schon wieder alles obsolet. Jetzt liegt die Schnellschätzung jetzt wieder über 3%, also bei 3,1% für März. Und wie wir wissen, hat der Konflikt im März ja eigentlich so mittendrin angefangen, nicht von Anfang weg. Das heißt, wenn am 1. März gestartet wäre zum Beispiel und die Preise angezogen wären, wären wir bei der Inflation auch einiges höher wahrscheinlich. Also wären wir wahrscheinlich schon bei den, ja, also zwischen 3 und 4 schon eher drinnen. Und jetzt wird es laut dem WIFO-Institut auch schon wieder eher in Richtung 3% laufen, Jahressicht oder mehr, weil der Konflikt ist ja noch nicht aus. Wir wissen nicht, wo es hingeht, wie lange das noch andauert und wie schlimm es uns noch trifft, jetzt rein von den Preisen her. Und im April wird jetzt schon wieder prognostiziert, dass wir sogar über 4% kommen, weil halt die Treibstoffkosten nach wie vor hoch sind und vielleicht noch erhöht werden. Aber natürlich auch der Handel anzieht, weil die Treibstoffpreise ja auch weitergeben werden an die Logistiker, an die Lieferanten. Und das geht natürlich an den Handel weiter, beziehungsweise an die Produkte, ist ja vollkommen klar. Und wie gesagt, da gibt es den Spritpreisrechner, dass wenigstens ihr vielleicht den günstigsten Tarif rausholen könnt oder das günstigste Angebot von den Tankstellen-Tarif, stimmt ja nicht, Angebot. Und wie gesagt, einfach mal austesten. In eurer Nähe gibt es vielleicht die ein oder andere Tankstelle, die vielleicht günstiger ist als die andere. Und welche Gründe sind, das wissen wir im März natürlich die Energie, also Treibstoff. Im Februar waren wir noch bei minus 0,4%, das heißt, wir haben sogar ganz einen leichten Rückgang gehabt von der Inflation. Jetzt sind wir schon wieder bei fast 1% plus, das heißt, kannst du sagen, fast 1,5% plus, nur die Energiekosten jetzt im März. Und das ist nur noch der halbe März, obwohl wir jetzt gar nicht mehr in der Heizsaison sind eigentlich. Und natürlich Dienstleistungen, die sind nach wie vor der höchste Treiber. Im Februar waren wir bei knapp 1,9% und im März sind wir schon wieder bei über 2%. Und ja, da wird das Ganze einfach alles wieder teurer. Und was man noch vielleicht an Tipp fürs Tanken, eher vormittags, Montag, Mittwoch oder Freitag, weil es ist ja jetzt ja so, seit 1. März, dass die Tankstellen nur mehr alle 2 Tage eigentlich erhöhen dürfen. Sprich, wenn sie erhöhen, werden sie eher den Schritt etwas höher angehen, weil sie natürlich dann nicht mehr nacherhöhen dürfen für, sage ich mal, 2 Tage. Und tendenziell nach unten wird es auch eher nicht gehen, weil, wie gesagt, sie dürfen ja dann nicht mehr erhöhen, wenn es runtergehen. Somit macht es meistens montags, mittwochs oder freitags, vormittags eher mehr Sinn, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, Matthias.
Das heißt, ich weiß, dass ich morgen am Vormittag tanken gehe.
Wäre wahrscheinlich besser wie morgen am Nachmittag, ja. Weil ab 12, glaube ich, bis 12 dürfen sie es, glaube ich, erhöhen oder ab 12. Und da wird es wahrscheinlich, es kommt das drauf an, ich weiß jetzt gar nicht, wo der Ölpreis gerade steht, aber ich gehe mal davon aus, er wird nicht unbedingt niedriger sein wie letzte Woche. Also nicht signifikant niedriger. Somit.
Morgen Headline, Straße ist offen, Podcast wird veröffentlicht. Philipp spricht von hohen Ölpreisen.
Ja, voll. Ja, jetzt, also aktuell bei Aufnahmedatum, sagen wir das gleich dazu, 31.03. sind wir bei 170, 107 hat sich gerade geändert, 107 US-Dollar. Also das ist schon pro Barrel, das ist weit höher als vor dem Konflikt waren bei 70, 68, 70. Also ja, fast doppelt so hoch. Nein, das stimmt nicht ganz. Eineinhalbfach so hoch. Ja, super. Also nicht super, aber ja.
Was soll schon schief gehen? Ja, und Inflation, vor allem, wie gesagt, die Inflation, auch da noch kurzer Exkurs wieder mal. Also eine rückgehende Inflation, so wie wir sie hatten im Februar mit 0,4 oder dass die Inflation geringer geworden ist, auf 1,9% runter, heißt ja nicht, dass die Preise billiger geworden sind, sondern nur, dass von der Basis vom letzten Jahr, ja, dass die Preise nicht ganz so schnell steigen. Also die Basis ist immer noch, also ist deutlich, deutlich höher, vor allem wenn man es jetzt anschaut vor einigen Jahren. Und dementsprechend würde ich mal sagen, Arsch.
Also die Kugel Eis beim Tiche wird auf jeden Fall nicht billiger, ne? Das können wir mal ganz klar festhalten.
Wurscht, ob es da würde ich widersprechen. Philipp, ich muss dir sagen, ich war gestern beim Tiche am Abend Eis essen. Und die Preisgestaltung, liebe Xenia, falls du zuhörst, war mit dir nämlich tatsächlich in der Schule. Was die Preisgestaltung angeht, dürfen wir uns, glaube ich, beim Tiche nicht beschweren. Du bekommst zum Beispiel einen Cup Praline. Ja, da sind drei riesige Kugeln Eis drinnen, Schokosoße ohne Ende, Schlagobers oben drauf, also richtig was Gesundes, was für die Figur, um ins Hüftgold zu investieren, zahlst du 8,90 Euro. Wenn du gleichzeitig jetzt ein kleines Eis, das sind auch drei Kugeln, aber so ein kleines Eis halt, bestellst zum Dortessen 7,80 Euro oder 7,90 Euro, fast gleich. Also dieser Cup, wo du quasi wirklich deutlich mehr drinnen hast, so,
Marketing kann ich so auf die Art, ne? Sales.
Ja, also wirklich, geht's zum Tichy, setzt sich hinten in dieses Palais rein, geht's essen. Oder auch der Coupe Melba, ich glaube, der kostet 5,80 Euro oder so und du kriegst einen riesigen Becher. Also kein Vergleich zu so einer Tüte Eis mit drei Kugeln.
Und was man dazu sagen muss, also Tichy, wenn wir schon dabei sind, der hat das absolut geilste Haselnuss-Eis.
Haselnuss-Eis, ja.
Ah, Wahnsinn.
Also absolut. Wirklich, und von dem her würde ich sagen, das Thema Inflation beim Tichy, weil die Preise sind auch gefühlt seit 3-4 Jahren gleich. Also bei jedem anderen Eisgeschäft würde ich sagen, ja. Aber wie gesagt, ich war gestern erst beim Tichy und habe diese Preise gesehen und die waren immer noch wie im letzten, vorletzten Jahr.
Sehr geil. Ja, das heißt, demnächst muss ich wieder mal zum Tichy gehen.
Gerne. Aber ruf mich an, da komme ich vorbei, weil du weißt, 10. Bezirk, das ist meine Hut.
Ist deine Hut. Ja, was gibt's noch so Interessantes? Was ich immer ganz interessant finde, es ist jetzt ja wieder so die Berichtssaison, was startet eigentlich in Österreich? Und da müssen die Unternehmen natürlich ihre Zahlen liefern, also die Umsätze, die Gewinne und so weiter und so fort. Aber sie müssen auch die Vergütungsberichte vorlegen. Und das finde ich immer ganz spannend, weil was heißt das? Da steht eben drin, die Vorstände und die Aufsichtsräte, wie viel die im letzten Jahr verdient haben. Fixum plus, Aktienpakete oder irgendwelche variablen Erfolgsanteile. Und da finde ich immer ganz spannend, dass nicht die größten Player, also rein prozentuell am meisten verdienen oder bekommen haben, sondern teilweise auch die kleinen oder die sogar Minus gemacht haben, wo man dann wieder denkt, warum kriegt dann der CEO so viel mehr bezahlt im Vergleich zu anderen, die weit größer sind und eigentlich voll im Plus sind. Also es ist immer ganz interessant und das ist nämlich dann auch bei den Hauptversammlungen immer wieder Thema. Warum kriegt der CEO genauso viel, wenn er eigentlich uns heuer kein Geld gebraucht hat auf die Art? Immer ganz interessant. Und da habe ich jetzt ein paar Sachen rausgesucht, nämlich der CFO der Lenzing AG hat letztes Jahr 4,1 Millionen Euro verdient. Und damit hat er mehr verdient wie der CEO der Erste Group. Für den gab es nur, unter Anführungszeichen, 3,5 Millionen. Man darf aber nicht vergessen, die Lenzing ist ein Winzling im Vergleich zur Erste Group. Die sind nur 900 Millionen groß. Und die Erste ist bei fast 38 Milliarden. Und da siehst du eben diese extreme Diskrepanz. Und auf der anderen Seite haben aber die Investoren mit Lenzing 2025 auch nichts verdient. Sie haben minus 14% gemacht im Kurs. Und der CEO hat aber mehr verdient wie der CEO von der Erste Group. Das ist halt krass. Und im Vergleich dann, die Erste Group hat 44% plus gemacht im Jahr 25. Also da kann man es eher noch verkraften als Investor, wenn man sagt, du, der soll alles Geld der Welt verdienen, weil ich fast 50% damit gemacht. Super. Aber bei Lenzing stellt sich halt die Frage, heißt, warum kriegt er 4 Millionen? Und ich habe minus 14% gemacht mit der Aktie. Und deswegen finde ich es immer ganz interessant. Sie müssen es halt vorlegen. Und da steht ja eben, wie gesagt, die Vorstände stehen drin und auch die Aufsichtsräte und so weiter. Und auch bei der Addiko Bank, das ist ja auch eine kleine Bank, die ist ja nicht einmal 500 Millionen groß, auch da verdient der CEO fast 2,7 Millionen Euro. Und das ist, obwohl es dort wieder 30% Rendite gegeben hat, ne? Also das ist dann auch schon wieder, wo man sagt, ja, okay, dann soll er es kriegen. Aber wie gesagt, wenn so ein Beigeschmack dabei ist, wenn du eigentlich Minus machst und der CEO aber mehr verdient wie die großen CEOs, also die von den riesigen Konzernen, da fragt man sich ja doch irgendwie ein bisschen. Bei der Verbund gibt es auch nur 2 Millionen zum Beispiel. Also wie gesagt, nur, ihr wisst, was ich meine, nur ist in dem Fall halt einfach im Vergleich zur Relation von der Größe. Bei der RBI 2,3 Millionen, bei der Post 1,6 Millionen. Und der einzige Ausreißer ist natürlich Bawak, der Anas, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, ich probiere es einfach mal. Abu Zakuk, wird es hier nicht stimmen? Absolut nicht. Aber der hat 4,6 Millionen verdient und zuzüglich Boni kommt auf 8,4 Millionen. Aber da haben auch die Investoren 35% Rendite gemacht. Also ist auch okay, man, das ist schon mit Abstand der, was immer am meisten verdient hat. Das ist ja die letzten Jahre schon. Der hat aber die meisten Aktien, glaube ich, von der Bank selbst. Also der macht das echt smart. Der kassiert an allen Ecken, kann man sagen. Aber im internationalen Vergleich ist es trotzdem wieder interessant. Das sind es dann eher wieder Peanuts. Im DAX-Konzern SAP kassiert der CEO 16 Millionen. Obwohl es, wenn man es in Relation zur Bawak setzt, schon wieder ja, ein bisschen wenig ist, weil nur doppelt so viel, obwohl die SAP 20 mal so groß ist wie die Bawak, ist halt schon, ja. Ich meine, 16 Millionen ist auf jeden Fall ausreichend, da brauchen wir drüber diskutieren. Und jetzt einmal ganz ein krasses Beispiel, CEO von Alphabet, kassiert 2025 2 Millionen Dollar Grundgehalt. Ist nicht viel, aber er hat natürlich Performance und Aktienpakete und so kriegt er halt im Jahr ungefähr roundabout 200 bis 300 Millionen zusammen. Ja.
Weißt aber du, welcher CEO noch da sehr wenig verdient?
Wer? Wir.
Also.
Wir drei.
Ja, wobei der, den ich jetzt nenne, der verdient ein bisschen mehr als wir. Ein bisschen deutlich mehr. Nein, Warren Buffett, der bis vor kurzem ja CEO von Berkshire Hathaway war, das ist auch sehr bekannt, der lässt sich einfach nur seit Jahren oder Jahrzehnten vielleicht schon einfach nur ein symbolisches Jahresgehalt von 100.000 US-Dollar auszahlen. Genau, stimmt, da steht es ja schon. Einen Betrag, der seit über 35 Jahren unverändert ist. Genau.
Ja, der lebt da sehr, sehr normal, würde ich jetzt mal sagen. Gell? Der hat ein schönes Haus, also oder halt schönes, ein großes Haus, aber halt nichts irgendwie.
Normales, also für die Zustände ja, dort voll in Omaha. In Omaha ein Haus, das er schon ewig mit seiner Frau hat, fährt ein ganz normales Auto. Gibt es diese berühmte Doku von ihm, wo er dann quasi sagt, wenn ihn seine Frau 5,20 Euro hinlegt, dann weiß er, dass es sein Frühstück mit einer Eierspeise. Wenn sie nur 4,10 Euro hinlegt, dann weiß er, dass das Frühstück ohne Eierspeise bei Mackey. Wie er so quasi mit seinem alten Auto da zum McDrive fährt, sich das Frühstück holt, beim McDrive weiter ins Büro fährt. Und dann hast du andere Leute, verdienen, keine Ahnung, 5.000 im Monat netto, dann siehst du Gucci-Gürtel, irgendwie Louis Vuitton-Gürtel, Prada und so weiter und so fort. Also diese ganzen Statussymbole und beim Warren Buffett hast du, oder auch bei vielen anderen dieser Top-CEOs, ich kenne also die ganzen Bilder von Bill Gates, von Mark Zuckerberg, zumindest früher, also da hast du ja nie irgendwie so Gucci-Gürtel etc. gesehen, also das waren eher dann so subtilere Gegenstände, die sie hatten. Aber ja, anderes Thema. Aber auf jeden Fall, Warren Buffett, 100.000 verdient der offiziell im Jahr und sein eigentlicher Reichtum stammt aus dem großen Aktienpaket von Berkshire Hathaway sowie die jährlichen Dividendenerträge, die ja in die Milliarden gehen. Also schon deutlich eine andere Summe. Die haben wir auch noch nicht.
Andere Liga, ganz andere Liga. Aber wer weiß, irgendwann wird es vielleicht so sein.
Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Naja, über was müssen wir noch reden? Iran-Konflikt, weil es natürlich alltäglich überall ist. Warum? Weil es uns natürlich indirekt beim Sprit betrifft. Aha, ja, da kommt Musik von Matthias, wunderbar.
Ja, jetzt haben
wir den Nebel nicht aufpassen.
Jetzt kriegen wir gleich eine Urheberrechtsklage. Hast du es erkannt, was das war?
Ich glaube schon, aber ich sage es jetzt lieber nicht, weil sonst kommt es, glaube ich, wirklich.
Ronsheimer wollte ich gerade suchen, ob es da eine aktuelle Folge gibt zum Thema Iran-Konflikt.
Ja, und dann hast du eigentlich gleich mal Musik aufgeladen, ne? Weil wahrscheinlich hast du vorhin Sport gemacht oder irgendwas und da ist die Musik laufen.
Absolut richtig.
Aber nochmal kurz zurückzukommen, Iran-Konflikt, ja, wie gesagt, uns trifft es am meisten oder wir sehen es am stärksten beim Diesel und beim Benzin. Ne? Wir sind jetzt bei so 2,20 Euro mindestens, kannst du sagen, beim Diesel und 1,80 Euro beim Super. Und es soll jetzt ja auch eine Spritpreisbremse kommen von der Regierung, die so ungefähr 10 Cent pro Liter weniger ja oder Ersparnis bringen soll. Ja, ist ein Tropfen auf den heißen Stein, besser wie nichts, aber ist halt so. Und es sollte eigentlich seit 1.4., also wenn ihr das hört, ist ja schon der 2.4., seit 1.4. in Kraft sein oder vielleicht doch erst am 2.4. oder später, weil sie sich natürlich immer noch nicht ganz einig sind, was ich gelesen habe, mit den fixen Rahmenbedingungen. Das heißt, bis die da zu einer Lösung kommen, könnte das Ganze schon wieder vorbei sein, so wie schon ein paar Mal gesagt. Ja, werden wir sehen. Aber was jetzt da noch dazu kommt und ist das, was ich jetzt gerade heute wieder gelesen habe, warum es vielleicht noch schlimmer werden könnte mit Ölpreis. Wie gesagt, das ist immer ein Könnte, weil es gibt so viele Variablen, die halt einfach da eine spielen, die natürlich der Donald Trump, der Trumpy Boy, der auf jeden Fall sehr schnell wieder ja nichtig machen könnte. Es geht jetzt darum, wir haben ja schon mehrmals geredet, diese Straße von Hormus ist ja blockiert, wird blockiert, und das ist ja ein wichtiges, wichtiger Seeweg, um eben Öl von den Emiraten und so weiter und so fort nach draußen zu bringen und halt einfach den Welthandel zum Laufen.
Ermöglichen, unter anderem.
Zu ermöglichen, unter anderem. Genau. So, und das ist ja zwischen UAE, glaube ich, und oder halt Saudi-Arabien und Iran, diese Meerenge. So. Ja, genau. Ja, habe ich vorgeschaut. Ja.
Ja. Also gegen den ganzen Golfregion halt, ja.
Ja, genau. Und es gibt eine zweite Straße noch, die heißt Bab al-Mandab-Straße. Matthias wird sich gleich anspucken vor lauter Lachen. Nein, okay. Aber so würde ich es jetzt mal aussprechen, Bab al-Mandab-Straße. Die führt zum Suezkanal. Das ist die Meerenge zwischen Jemen und, habe jetzt nicht genau geschaut, linke Seite. Und da fließen, also da geht nicht nur der Ölhandel durch von den Chinesen und den Europäern, sondern auch die Bestellungen, also was der ganze Handel.
Containerschiffe.
Und jetzt möchten die Houthi-Milizen dort, die natürlich zum Iran irgendwie so dazugehören oder halt da auch mitfinanziert werden, dort das blockieren. Sprich, wenn das dort blockiert wird, dann geht da nichts mehr durch nach Europa. Nicht? Das heißt, Asien und Europa ist dann am Seeweg abgeschnitten. Es sei denn, sie fahren rund um Afrika. Aber wie wir wissen, ist das 2-3 Wochen Umweg. Ich glaube, 3 Wochen sogar. Sprich, wird auch wieder sauteuer. Wir wissen noch, vor ein paar Jahren war der Suezkanal blockiert von einem Schiff. Wie schnell das dann wieder gegangen ist, dass die Preise angezogen sind, dass da ein volles Chaos war. Wenn es jetzt diesmal wieder so ist vielleicht und zusätzlich noch die Straße von Hormus, also es ist ja eigentlich eine Katastrophe. Das wirkt sich nämlich nicht nur auf Europa aus und auf USA oder was auch immer, oder auf die Emiraten, sondern das wirkt sich auf China aus, auf Asien, auf eigentlich die ganze Welt. Weil natürlich, wenn da kein Öl mehr durchkommt, dann wird alles wieder noch teurer. Das heißt, der Ölpreis könnte noch mehr steigen, was bei uns dann noch teurer wird alles. Auf der anderen Seite denke ich mal, die Chinesen würden das nicht wollen. Und der Iran ist ja eigentlich eine Freundschaft oder ein Freund von den Chinesen mitunter. Also ich weiß nicht, ob die das wirklich da durchziehen, die Iraner, oder die Houthis in dem Fall, weil da würden sie wahrscheinlich China eher verärgern und ich glaube nicht, dass sie da irgendeinen von den letzten Freunden so unter Anführungszeichen irgendwie verärgern wollen würden. Aber es wird auf jeden Fall spannend, was da passiert. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, wie gesagt, der 31.3., ist es so, dass es jetzt nicht ganz klar ist, was passieren wird. Wenn die Podcast-Folge am 2.4. online geht, dann werden wir wissen, vielleicht schon mehr oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was man nicht vergessen darf. Es könnte ja sein, dass das jetzt nochmal eine Verschärfung gibt, weil noch eine weitere Seestraße blockiert ist und dann könnte, wie gesagt, der Ölpreis nochmal steigen, aber auch die Handelspreise, weil wenn von China nichts mehr kommt, mir schief und das meiste kommt mir schief, dann wird es schwierig, glaube ich, für ein Zeitl. Also du könntest natürlich die Inflation wieder befeuern. Aber ja, bei dir ist.
Und was auch besonders schön ist im Prinzip, ist ja, dass wir sehen, dass hier und da ein Aktienkurs oder nicht ein Aktienkurs, sondern der Gesamtmarkt, ja, schon langsam ganz leicht so dahin dümpelt. Also jetzt nicht irgendwie große Orgeausschläge, also wir sind jetzt keinen Crash, keine Verunsicherung, keine große, sondern einfach nur ein Hin- und Herdümpeln. Also wenn man jetzt schaut auf Wochenbasis, FTSE All World, ja, 1,9% im Minus aufs Monat gesehen, knapp 5% im Minus. Also nichts Tragisches, aber es ist halt auch nicht links unten nach rechts oben. Wir sind jetzt vom Niveau her so ziemlich auf dem Niveau. Von wann hatten wir erstmal dieses Hoch? Ja, irgendwann so Oktober 25 herum. Also eigentlich waren die letzten 5 Monate eigentlich ziemlich flat, was der globale Markt angeht, wenn man es Stand heute anschaut. Und das ist eigentlich was Gutes für uns als Aktionäre. Oder auch bei der Sunrise App, wenn ich jetzt meine Sunrise Bonds anschaue, sind die ja ein bisschen nach unten korrigiert. Und das ist wunderschön. Warum sage ich das? Es ist wunderschön. Naja, ich befinde mich, genauso wie der Philipp und vermutlich alle, die hier zuhören, in der Vermögensaufbauphase. Das heißt, das Schlimmste, was uns allen passieren könnte, ist, wenn die Märkte einfach nur die ganze Zeit steigen. Wir brauchen Rücksetzer, wir brauchen Phasen, in denen Unsicherheit am Markt ist. Wir brauchen wirklich einmal auch starke Rückgänge. Und das nicht nur 1-2 Monate lang, sondern auch wirklich einmal ein paar lange Monate, ein paar Jahre an Rückgang, an Rezession vielleicht sogar. Weil in dieser Zeit, gut, was das wirtschaftlich für uns dann für Folgen hat, ist sicher nicht schön, ist sicher nicht angenehm. Ich erinnere an Corona, Kurzarbeit, Firmen pleiten und so weiter. Aber wenn wir jetzt rein, und wir sind ein Investier-Podcast, ein Finanz-Podcast, wenn wir rein aus der Brille eines Anlegers schauen, müssen wir dafür beten, dass es irgendwann einmal Zeiten gibt, in denen der Markt stagniert, runterfällt, über ein paar Monate. Weil da kaufen wir jedes Monat billiger ein und wir können unsere Positionen aufbauen. Und dann, wenn sich irgendwann in der Ferne, wenn die Unsicherheit schwindet und der Markt zieht wieder an, dann profitieren wir enorm von jeder Zuzahlung, die wir in einem Zeitraum getätigt haben, wo der Markt runtergegangen ist. Ich rede jetzt nicht davon, dass jeder sein gesamtes Vermögen gleich in den Markt ballern muss, auf keinen Fall. Aber wenn jemand überlegt, seine Sparrate anzupassen nach oben, dann ist dieser Zeitpunkt heute als Beispiel deutlich besser als noch vor einem Monat. Weil da waren wir deutlich weiter oben im Gesamtmarkt. Und das sind so Gedanken, und ich bin sehr froh, dass viele Leute in meinem Umfeld genau diese Gedanken auch haben. Habe einige SMS erhalten in den letzten Tagen. Jetzt mache ich mal kurz eine auf, da. Die so oder so ähnlich klingen. Servus Matthias, wenn ich mal ein bisschen zusätzlich zu meinem Sparplan was reinwerfen will, Klammer, so circa 1500 Euro. Wie sollte ich das jetzt am besten machen? Und das finde ich fantastisch, weil das zeigt ja genau das richtige Anlageverhalten. Man erkennt, hey, da läuft es gerade jetzt nicht so gut und anstelle von, oh scheiße, ich brauche das Geld, ich muss jetzt irgendwie verkaufen und so weiter, kommt die Frage, hey, ich möchte mehr reinschießen in dieses Sparprodukt. Und genau das ist der Sinn, wenn man eben langfristig vorsorgen möchte. Monolog Ende.
Und man darf nicht vergessen, das Thema Crashs oder Rückgänge oder Stagnation, das hat es immer gegeben, das wird es ja immer geben. Und wenn man langfristig drin bleibt, wir predigen es eh jede Woche, ja, dann wird man irgendwann als Sieger hervorgehen, weil der Markt wird wahrscheinlich wieder steigen, weil die Menschen werden weiter konsumieren, die Produktivität steigt in Zeiten von KI sowieso. Also am Ende des Tages sind wir jetzt wahrscheinlich die Gewinner. Die Frage ist halt natürlich, wie lange es dauert. Das ist halt so. Aber wir haben ja lange Zeit. Also wir sind Anfang 30. Matthias wird 30. Also der ist noch nicht Anfang 30. Der wird 30. Aber am Ende des Tages ist das ein Long-Term-Game. Und das muss man halt spielen, so lang wie nur möglich eigentlich, kann man sagen. Und so früh wie nur möglich anfangen. Und das ist ja das, was auch ganz wichtig ist. Ja, Matthias, bevor du jetzt diese echt interessante Trade Republic Scam Geschichte erzählst, möchte noch ganz kurz noch was von letzter Woche bringen, also von letzter Woche ist eine Ergänzung eigentlich, nämlich zum Thema zu der Aktie Micron Technologies. Und in der letzten Folge habe ich erzählt, dass das so das KI-Schaufelverkäufer ist. Das ist also das Unternehmen, was eigentlich im Hintergrund wichtig ist für das Thema KI. und natürlich auch vom KI-Boom profitiert und das auch wirklich massiv profitiert. Also das sagen halt die Zahlen, die haben ein paar 100% Gewinn gemacht und Umsatzsteigerung und so weiter. Das sind Hersteller von so Speicherchips, natürlich hochtechnologisch, ganz wichtig, aber wieder ein Paradebeispiel für keiner hat eine Glaskugel, weil innerhalb von 7 Tagen, und das ist jetzt, der Podcast ist, wo wir jetzt aufnehmen, sind einmal 7, oder ist genau eigentlich 7 Tage her, kannst du sagen, hat fast 20% verloren. Obwohl die Zahlen ein Wahnsinn war. Oder waren. Und das ist ja das Orge. Aber es zeigt halt wieder, wie wichtig es ist, breit zu streuen und wie risikoreich Einzelaktien sind. Das heißt aber jetzt nicht, dass das Unternehmen schlecht ist oder was, ne? Sondern der Markt regelt das unter Anführungszeichen, beziehungsweise das sind halt Faktoren, die wieder einspielen, die wieder Unsicherheiten bringen. Und ich weiß nicht, warum es so ist, warum sie minus 20% gemacht haben. Es ist halt so. Aber was natürlich sein könnte oder dazu beigetragen hat, und das ist etwas, was erst diese Woche bekannt worden ist, Google Research, also die Innovations- und Entwicklungsabteilung von Google, von Alphabet, die haben einen neuen Algorithmus vorgestellt. Turbo Quant heißt der. Und dabei sagen sie, dass sie damit 6-mal weniger Speicher für die KI-Modelle brauchen. Und das ist natürlich nicht gut für solche Hardwarehersteller wie Micron zum Beispiel. Und 8% oder 8-mal mehr Geschwindigkeit aus bestehender Hardware herausholen können. Das heißt, sie können Stand jetzt mit der jetzigen Hardware viel schneller und viel kost- oder effizienter arbeiten als vor kurzem noch, unter Anführungszeichen. Das ist natürlich eine super Sache. Für die Hardwarehersteller in der jetzigen Zeit vielleicht ein bisschen negativ oder wie auch immer. Aber das ist ja wieder eher kurz gedacht. Da geht es ja wieder um einen kurzen Kurs. Weil angenommen, das stimmt und dieser Turbo-Algorithmus da ist richtig, richtig gut und voll effizienzsteigernd, dann wird in Zukunft halt einfach nicht weniger Speicher gebraucht, sondern dann wird halt einfach der Speicher trotzdem besser und dann wird die Effizienz noch stärker. Dann ist es halt einmal 8x6 von der Effizienzsteigerung. Also am Ende des Tages, im Long Run, wird das wahrscheinlich wurscht sein, weil es eigentlich eher Vorteile für beide dann bringt, weil je besser die Hardware ist und je besser die Software ist, desto besser können die KI-Tools oder die ganzen Technik-Tools drauf aufbauen. Und das ist wieder trotzdem wieder spannend, wie schnell sich das ändern kann, wie viele Faktoren da irgendwie mitspielen, was man vielleicht so noch nicht kennt. Und ja, ich finde das immer interessant, weil du kannst, wie gesagt, letzte Woche waren die Zahlen bombastisch und trotzdem ist 20% runtergegangen. Also du kannst einfach, das ist einfach Börse und das ist irgendwie geil, weil du kannst einfach nicht voraussagen.
Geil, ja, da möchte ich auch gleich einhaken. Einzelaktie, minus 20%, das ist genau das, was ich vorher mit dem Pensionslückenrechner gemeint habe. Wenn du im Monat nur die Summe investieren möchtest, die dir fehlt für deine Pensionslücke, dann ist das eine Einzelaktie, das Letzte, was du mit deinem Geld machen solltest. Weil egal wie fantastisch dieses oder jenes Unternehmen nicht ist und wie das in der Zukunft positiv beeinflussen kann, wir haben keine Ahnung, ob das in 10, 20, 30 Jahren noch immer dieselbe Relevanz hat. Und wenn du nur diese 300 Euro, von denen ich vorher gesprochen habe, hast im Monat und nicht mehr, oder vielleicht schon die 300 Euro alleine schon ein Krampf sind, die zur Seite zu sparen, dann ist ein globaler Aktienfonds so langweilig wie möglich das Investieren darin, das Einzige, was du langfristig machen solltest. Und unser Ziel auch mit Finanzen verstehen, mit dem Podcast ist es ja auch so ein bisschen, dieses globale Investieren in den globalen Markt stärker, die Sexiness ein bisschen anzuheben, das stärker in die Köpfe reinzubringen, weil wir haben da auch einmal ein E-Mail bekommen, ist schon eine Zeit lang her, vom Josef aus Salzburg, aus Zell am See. Lieber Josef, ich hoffe, du bist uns noch immer ein treuer Hörer. Du hast dir nämlich gewünscht, dass wir das, also du schreibst, du bist quasi als aktiver Anleger auch stark in Einzeltitel interessiert. Und wenn wir sowas häufiger im Podcast aufnehmen, wir nehmen sowas bewusst nicht regelmäßig gern im Podcast auf, dass wir auf viele verschiedene Einzeltitel eingehen. Gerade aus diesem Grund, weil die meisten Leute einfach diese Basis nicht haben. Also die meisten Leute haben keinen Sparplan, der ihre Rentenlücke schließen wird. Die meisten Leute haben noch keine 10.000 Euro auf ihrem Depot. Und bevor diese Basis nicht gedeckt ist, finde ich persönlich es fahrlässig, wenn ich dann über irgendwelche Einzelaktieninvestments spreche, die vom Ziel des langfristigen Vermögensaufbaus zur Schließung der Pensionslücke eigentlich wegdriften. Und solche Podcasts, die über Einzelaktien sprechen, die gibt's wie Sand am Meer. Die werden dann auch häufig von Depotanbietern gesponsert, die ein Interesse daran haben, dass ihre Kunden handeln, weil die Depotanbieter dann genau wissen, ja gut, wenn der Kunde handelt, verdiene ich Geld. Aber der Kunde muss ja eigentlich das Gegenteil machen von dem, was für den Depotanbieter gut wäre. Der Kunde sollte einfach nur langfristig global kostengünstig vorsorgen. Und das ist so ein bisschen auch der Grund, warum bei uns im Podcast eher so diese aktuellen Nachrichten thematisiert werden und auch die steuerlichen Spezifika für Österreich, anstatt wirklich in jeder Folge auf x Anzahl von Einzelaktien einzugehen. Ja. Das war mir jetzt nur wichtig loszuwerden, weil wie gesagt, ich kann nicht monatlich zum Beispiel 500 Euro in einen Einzeltitel investieren, der genauso gut dann plötzlich 20%, 30%, 40% crasht.
Ja, absolut. Deswegen, wie gesagt, wenn man da Einzelaktien nimmt, dann unbedingt vorher den Grundstock aufbauen, was wir schon mehrmals gesagt haben und immer wieder sagen, weil es einfach wichtig ist. Und dann schläft man auch viel ruhiger, weil wenn da mal so ein Crash kommt, dann gehen natürlich die ETFs und die Fonds weniger stark nach unten, weil halt einfach das Risiko stärker aufgeteilt ist. Und wenn dann vielleicht ein Crash kommt, wo gerade wieder irgendein Tech-Crash ist und dann auf einmal die Aktie 50% nach unten geht, das tut halt schon extrem weh. Ne? Da muss man halt danach das durchhalten. Deswegen breit streuen, den Grundstock aufbauen und dann einfach besser schlafen, ne? Würde ich mal sagen.
Genau, also wie gesagt, 10.000 Euro in einem globalen Aktienfonds, das ist nicht zu viel verlangt. Das ist eigentlich das absolute Minimum, mit dem man mal, das man bald einmal erreicht haben sollte. Weil diese 10.000 Euro, wenn die mal 20, 30 Jahre im Depot liegen, die entwickeln sich auch schon sehr schön. Aber wie gesagt, ab dann beginnt das Ganze erst Spaß zu machen. Weil wenn du dann siehst, das Ganze steigt um 1%, um 5%, dann bewegt sich schon einmal ein bisschen mehr, als wenn ich jetzt ein Depot habe, wo 1.500 Euro oder so drauf liegen. Soll jetzt nicht abwertend klingen, auf gar keinen Fall auch überheblich. Aber es ist einfach die Realität, wenn ich da auf diesen Pensionsrechner draufklicke, wenn ich allein nur eine kleine Lücke habe, jetzt Philipp, jetzt gib mir wieder kurz die Zeit, jetzt möchte ich den Rechner aufmachen, damit ich so mein Argument ein bisschen besser bekräften kann. Wenn ich jetzt auf unseren Blogartikel klicke oder auf Google suche nach Finanzen verstehen, Pensionslücke berechnen und ich gebe an, mein aktuelles Alter 35, ich möchte mit 65 in Pension gehen und möchte 3.000 Euro netto haben. Ich komme jetzt da auf eine Pensionslücke von 800 Euro im Monat. Um diese 800 Euro im Monat zu erreichen, benötige ich bei Pensionsantritt, also in 30 Jahren, knapp 290.000 Euro vor Steuern. 290.000 Euro, okay? Und deswegen meine ich, auf diese Summe musst du nach 30 Jahren hinkommen. Und um das zu schaffen, ist einmal, also da wirst du nicht hinkommen, wenn dein Depot 1.500 Euro groß ist und du sparst monatlich 20 Euro. Im Gegenteil, die benötigte monatliche Sparrate für so ein Szenario sind knapp 300 Euro. Im besten Fall ein bisschen mehr, um nicht ganz mit den Zahlen da zu rechnen, die da ausgespuckt werden, sondern eher 350, sagen wir mal. Und das ist das absolute Minimum, was ich fürs Schließen meiner Pensionslücke benötige. Gut, jetzt kann der ein oder andere sagen, ich brauche keine 3.000 Euro, ich brauche nur, sagen wir, 2.600 Euro im Monat in heutiger Kaufkraft in der Pension. Gut, dann kannst du auch 150 Euro im Monat sparen. Dann brauchst du nur knapp 150.000 Euro. Immer noch eine extrem große Summe. Und wie gesagt, man muss irgendwann starten, man startet klein, das ist keine Frage, aber man muss auch irgendwann in die Richtung kommen, dass man sagt, okay, mein Sparplan ist jetzt 150 Euro, mein Sparplan ist jetzt 300 Euro oder wie auch immer. Und deswegen ist es auch so wichtig, diese Lücke zu kennen, weil nur wenn ich ein Ziel habe, weiß ich ja, auf was ich hinausspare. Jetzt stell dir vor, du gibst da deine Daten ein, was du haben möchtest, deine erwartete Pension, dein gewünschtes Nettoeinkommen in der Pension und dann kommt raus, du musst eigentlich für dein Ziel nur 200 Euro im Monat sparen. Und bisher hast du aber immer auf Biegen und Brechen versucht, 400 zu sparen. Na, das ist doch super easy. Dann kannst du sogar deine Sparrate reduzieren. Du weißt, wenn das jetzt langfristig so weitergeht, bist du auf der sicheren Seite und brauchst dir keinen Druck machen. Es geht auch immer so ein bisschen darum, sich selbst diesen Druck von, oh, ich muss jetzt riesige Summen zu investieren, wegzukommen, sondern hin zu einem klaren Ziel und einer Zahl, die ich quasi vor Augen haben kann. Weil die schönste Summe, die man haben kann, ist genug. Weil ansonsten...
Das ist ja schön gesagt. Wirklich schön gesagt. Und wo man auf jeden Fall nicht das Geld parken sollte oder mit dem halt das ansparen sollte, ist am Sparbuch, weil die Rendite, was ein Sparbuch hergibt oder die Zinsen, die sind halt marginal und mit dem kommst du halt nicht weit. Und es geht halt nur um Kapitalmarkt, weil wenn man da rechnet mit 5, 6, 7%, so durchschnittlich pro Jahr, da geht schon was weiter. Also das hilft dann halt immens, insbesondere hinten raus. Und also das muss man auf jeden Fall mitnehmen, weil im Sparbuch die 300 Euro, das wären dann 600 Euro oder mehr vielleicht, was sparen müsstest, damit du auf diese Summe kommst. Also das darf man halt nicht vergessen. Also das Sparbuch macht echt keinen Spaß beim Ansparen. Und was auch noch keinen Spaß macht, Matthias, ist Scam. Scam ist nämlich scheiße. Und jetzt gibt gerade was ganz Interessantes, nämlich ein YouTube-Video von dir. Und du wirst uns jetzt einmal das Thema Scam uns einmal damit reinnehmen. Und go.
Ja, absolut. Also die Person, ich hoffe, jetzt kommt gleich nicht nochmal so ein Ton. Gerade die Person, die noch vor wenigen Monaten selbst auf einen Scam über SMS-Spoofing hineinfällt. Ausgerechnet die Person ruft jetzt bei Betrügern an, bei vier verschiedenen Personen sogar, und spricht mit denen und nimmt so ein bisschen Hops. Was ist passiert? In der letzten Woche sind ja verstärkt solche SMSen rausgegangen im Trade Republic Chat, also bei Messenger. Jeder, der aufs Handy schaut und in den Chat reingeht, wo man die Verifizierungscodes von Trade Republic bekommt, da taucht diese eine SMS auf. Achtung, Übertragsversuch. Wenn Sie das nicht sind, rufen Sie diese Nummer an. Und ein Freund von mir hat das bekommen, hat er mal geschickt und ich habe so gesagt, ach mega, ich wünsche mir schon so lange, dass ich wieder mal so eine SMS bekomme, weil ich wollte dann den Call aufnehmen.
Und ich habe eine Rechnung offen oder so eine Richtung.
Ich habe eine Rechnung offen. Und genau, einen Tag später in der Früh, am Samstag, ist es passiert. Ich habe diese SMS bekommen, habe mich gefreut wie kein anderer über diese SMS und habe mein Setting aufgebaut, Kamera, und angerufen bei den Betrügern. Und es ist richtig geil, was da rauskommt. Also ich persönlich bin mega begeistert und auch die Zuschauer auf dem YouTube-Kanal sind begeistert, wenn ich mir anschaue, wie hoch die durchschnittliche Wiedergabe ist. Die ist fast 10 Minuten bei einem 20-Minuten-Video. Also Wahnsinn. Super Kommentare bekommen darunter. Auch das Instagram-Video zu dem Scam ist ganz gut gegangen. Schauen wir mal, ob das funktioniert, wenn ich das abspiele. So, dann. Ich habe 20 Minuten lang mit Betrügern telefoniert.
Die haben dich dann in sogenannten Spiegeltrojaner eingefangen. Wir brauchen eine zweite Rufnummer. Entweder ein zweites Handy oder eine Festnetznummer.
Ich habe diese SMS erhalten. Offensichtlich ein Fake. Aber viele wissen das nicht. Deswegen teile dieses Video mit deinen Freunden, um sie zu warnen. Denn so können sie ihr ganzes Geld verlieren.
Einmal zum Abcash, der aktuelle Portfoliowert. Cash-Kontostand einmal bitte.
Wie das genau abläuft, das erfährst du in unserem aktuellen YouTube-Video. Genau. Also man hört, es ist sogar auf Deutsch dieses Mal. Läuft sehr professionell ab. Ich habe ein paar Sachen vermisst. Also bei meinem Bitpanda-Scam war es zum Beispiel so, dass die Mitarbeiter deutlich öfter erwähnt haben, dass Bitpanda nie persönliche Daten verlangen würde und dass man da sehr vorsichtig sein muss. Genauso wenig wurde man hier bei dem jetzt in so einer Frage, also war ich jetzt nicht so oft in der Frage gefangen, dass ich quasi nicht raus konnte. Aber wie auch immer, es war trotzdem sehr, sehr gut, sehr professionell. Und die Sache ist halt die, ja, die Betrüger auf der anderen Seite, die haben genau eine Telefonnummer. Mehr wissen sie über dich nicht. Das heißt, Name, Alter, Adresse, Wohnort, Depotwert, Portfoliowert, alles kannst du ihnen frei erfinden. Du kannst ihnen alles sagen, sie glauben dir alles. Weil du rufst eigentlich bei ihnen an, bist wieder in dieser Bittsteller-Situation. Also die gehen erst einmal gar nicht davon aus, dass du sie anlügst. Und alles, was du an Infos mit ihnen teilst, verwenden sie dann gegen dich. Weil zuerst rufst du an und kommst quasi in die Vermittlung. Der macht dann ein paar Daten, der fragt eben nach die aktuelle Depotwert und Kontostand zum Abgleich, ja, damit wir schauen, ob das eh richtig alles noch. Und dann wirst du weitergeleitet zum Second Level Support oder Second Level Scammer. Und der zieht dich dann richtig aus, weil der kriegt dann natürlich die Infos von dem ersten. Der kann dann so tun, als würde er alles schon wissen von dir, als sieht er das alles im Computer. Und ganz witzig, ich habe ihn dann auch gefragt, weil ich habe angegeben, ja, damit die Betrüger auch wirklich mich ernst nehmen, habe ich gesagt, ja, ich habe 18.000 Euro auf meinem Konto und ist das jetzt sicher und hin und her. Und dann frage ich sie, ja, und sehen Sie, das ist das Geld ja noch da? Und der so, ja, ja, alles gut, alles da, ja, ja. Also wirklich, die Leute haben keine Ahnung. Und wenn man das weiß, ist man auf der sicheren Seite. Und ich habe heute ist Dienstag,
Matthias, ja? Ganz kurz, du bist im August ja selber Opfer geworden, das haben wir ja schon besprochen, das hast du ja schon alles ganz genau erklärt. Was hat dir jetzt diesmal, oder was hat dir diesmal geholfen, dass du da gleich gewusst hast, okay, das ist Scam?
Ja, ganz eine wichtige Frage. Und zwar alleine die eine Erkenntnis, dass wenn eine SMS im selben Chatverlauf auftaucht, wie die originalen Nachrichten von Trade Republic, dass auch das eine Fake-Nachricht sein kann. Das war der größte Game-Changer damals für mich.
Ja, und alles Ganze drumherum, oder? Dass die Druck machen und so weiter, dass du halt einfach jetzt ganz, dass du mitgedacht hast, weil damals warst du in einer anderen Situation und du warst einfach, du hast denen viel zu viel geglaubt, und diesmal hast du gewusst, es gibt sowas. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da immer wieder drüber reden, dass wir das auch immer wieder sichtbar machen. Weil wenn du weißt, dass genau das so abläuft, deswegen ganz wichtig, das Video anschauen, es ist ja wirklich, wirklich spannend. Ich habe sowas schon 100-mal erlebt. Und auch teilweise schon selber probiert und angeschaut. Die meistens haben es bei mir aufgelegt, weil ich halt dann wieder Fragen gestellt habe, die anscheinend mir wieder entlarvt haben. Aber ich habe sowas schon 100-mal erlebt und so, wie du das durchgezogen hast, war echt geil. Und das Video ist ein Paradebeispiel, wie das funktioniert. Und das sollte sich jeder anschauen. Ich werde es natürlich in den Shownotes verlinken, weil es ist wirklich, wirklich wichtig, damit man sieht, wie sowas abläuft, um sich selber und andere zu schützen. Und jetzt wurde unterbrochen, jetzt bitte weiter, sorry.
Und das Verrückte ist ja, also genau das erwähnt, Philipp, ich bin ja damals auch auf so etwas reingefallen. Wenn du einmal, also wenn du da komplett anrufst und deine richtigen Namen, deine richtigen Depotwerte und so weiter angibst, ja, dann ist das ja ganz eine andere Art von Betroffenheit. Und das Wichtigste oder einer der wichtigsten Faktoren, die die Betrüger hier haben, ist ja, ich als Anrufer bin ja der Bittsteller. Das heißt, wenn ich jetzt dann einmal in eine Warteschleife reinkomme, dann hoffe ich, dass da bald jemand abhebt, weil ich brauche ja Hilfe. Mir soll geholfen werden und der auf der anderen Seite der Leitung ist ja dann der Helfer. Und das ist auch so ein, also deswegen finde ich genau diesen Betrug so trügerisch, weil es halt wirklich der fährt psychologisch komplett rein. Und es ist nicht verwunderlich, dass auf diesen Betrug jeder, also nicht jeder, aber in jeder Altersschicht Leute reinfallen, von jung bis alt. Und ich habe auch in meinem Umfeld tatsächlich eine Person gehabt, die sehr lange mit den Betrügern telefoniert hat, unwissend davon, dass er sich hierbei um Betrug hält, weil die Person ebenfalls gesagt hat, ja, aber das war doch im selben Chat wie mit meinen anderen Trade Republic Codes. Und die Person ist erst eine Woche davor, hat die Person bei der Kreditkartenabrechnung ebenfalls wurde von der Kreditkartenfirma informiert, dass sie die Karte jetzt vorsorglich gesperrt haben, weil da ist einen Betrugsversuch gab, aber das kam halt von der echten Kreditkarten-App und dementsprechend war die Person halt schon ein bisschen getriggert und hat das auch dann sehr ernst genommen, wie diese SMS gekommen ist. Und die Person ist ebenfalls unter 30 und hat den Betrügern dann 45 Minuten ihrer Zeit gestohlen und die Person hat dann berichtet, dass der Betrüger am Ende richtig gepisst war, weil er halt so viele Fragen gestellt hat, also richtig Chapeau, grandiose Leistung in den 45 Minuten hat zumindest keine andere Person Geld verlieren können. Also auch das ist immer ganz gut. Also mit meinen zwei Anrufen, dann sind wir schon bei knapp 1:30, die wir den Betrügern an Zeit geklaut haben.
Voll gut. Weil du gesagt hast, im Chatfenster, nochmal, um das nochmal ganz kurz zu erklären, was das heißt, das nennt sich Absender-ID-Spoofing. Heißt nichts anderes, wie dass einfach der Absender manipuliert wird. Das heißt, ich kann heute, weil alles über das Internet läuft, das klassische Mobilfunknetz für SMS und so wird nicht mehr unbedingt verwendet. Das läuft alles über das Internet. Wurscht, ob du jetzt eine SMS kriegst oder eben eine Message von iMessage oder was auch immer. Und du kannst im Internet halt einfach auf diesen Telefonserver angeben, ich bin jetzt der Bundespräsident, ich bin jetzt Trade Republic und schick das und das iPhone und auch die Android-Geräte, die erkennen das halt nicht, wo das herkommt, weil es steht halt Trade Republic drauf. Und dann wird das halt einfach einsortiert in diesen Chat. Und es schaut so aus, als wird das halt eben von dem Anbieter kommen. Wurscht, ob es jetzt Trade Republic ist oder Bawak oder wurscht was, das gibt's überall. Und das ist das Gefinkelte und das Gefährliche, weil es halt dann so echt ausschaut. Und da gibt's aber leider keine wirkliche technische Lösung dagegen, weil es ein uraltes Protokoll da verwendet wird. Ich glaube, das ist von 1985 oder sowas, also noch vorm Internet. Und das ist ein uraltes Protokoll und das ist total fehlbar. Es gibt derweil noch nichts anderes. Da müsste man komplett umstellen wieder. Und das, ja, ich hab die KI befragt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, das zu ändern, das irgendwie irgendwas Neues zu bauen. Aber das ist ganz komplex und schwierig und ja, also. Und was man auf jeden Fall sagen muss, jetzt nicht nur jetzt bei Matthias, dass man denen die Zeit gestohlen hat oder eben bei der Person in deinem Umfeld, jedes Mal, wenn du einen Betrüger nicht auf dem Leim gehst, also wenn du nichts überweist, wenn du nicht irgendwie Opfer wirst und einen Schaden dadurch hast, ist es ein Sieg für uns, nicht für die Betrüger. Und das ist das Wichtige daran. Man darf da nicht sagen, ah oh nein, jetzt war so knapp und jetzt habe ich Angst. Nein, das ist ein Sieg für uns. Und da soll man drüber reden. Das ist nicht schambehaftet, nichts. Ich bin einmal Opfer geworden, 2013, das ist schon sehr lange her, das war der OneCoin-Scam damals. Und ich weiß, wie das ist. Und das ist scheiße. Es ist so. Und trotzdem, das Blödeste ist eigentlich, wenn man nicht drüber redet, wenn man es nicht kommuniziert, weil so kann man andere schützen, dann werden die nicht opfern. Wenn man wenigstens das schafft, ist es schon viel wert. Und wie gesagt, jede Situation, wo du nicht Opfer wirst, ist eine gute Situation, ist ein Sieg für uns. Und wenn man das im Hintergedanken hat, dann kann man aus dem immer was Positives auch ziehen.
Was ich auch noch ganz wichtig finde zu erwähnen, ist halt, ich glaube, ich habe es eh schon gesagt, aber die Betrüger haben halt nur deine Telefonnummer. Und die haben ein Muster, ja, die haben ein Ziel mit 100.000 Nummern. Die schicken diese Nachricht von Trade Republic an 100.000 Leute, wo sie nicht einmal wissen, ob das Trade Republic Kunden sind. Von diesen 100.000 haben vielleicht 10%, also 10.000 Leute, ein Trade Republic Konto. Von diesen 10.000 Leuten checken 9.000, na gut, das ist offensichtlich ein Scam, aber 1.000 Leute mehr oder weniger nicht. Und von diesen 1.000 Leuten rufen sie dann halt, oder da rufen halt dann immer wieder ein paar an. Und vielleicht kommen wieder nur 10%, kommen sie so weit, also 100 Leute, dass 100 Leute dann tatsächlich Geld verlieren. Und genau so läuft das ab. Und auf die Frage, weil ich gefragt wurde, ob ich jetzt nicht Angst habe, dass sie dann die Betrüger wissen, dass meine Nummer dann existiert oder vielleicht sogar meinen Namen kennen, muss ich gestehen, absolut nicht, weil eine Nummer und ein Name, also die Kombination Name und Nummer ist im Darknet so spottbillig, dass es, und das bringt ihnen noch gar nichts, weil sie werden jetzt nicht meinen Datensatz mit, das ist die Nummer von Matthias Reiter, verkaufen, weil es ist einfach, also das ist wirtschaftlich komplett irrelevant und sie haben, dieser Betrüger, diese Gruppe hat genau diesen einen Scam, dieses Muster, die kaufen sich im Darknet Zehntausende, Hunderttausende Telefonnummern, dann werden sie das in mehreren Zyklen aussenden, die SMS, schauen, was da an Rücklauf kommt, jeden, den sie abgreifen können, gut, jeder, der sich quasi nicht betrügen lässt, dann ist für sie die Nummer wertlos und irgendeine andere Betrugsgruppe oder irgendwelche anderen Betrüger auf der anderen Seite von der Welt kaufen in 2 Monaten wieder 100.000 Nummern, vielleicht kaufen sie dann sogar Nummern plus Namen und können mich sogar vielleicht mit Namen ansprechen, who knows, aber auf jeden Fall diese Betrugsgruppe hat halt ein Ziel und das verfolgen sie, solange wie es nur geht.
Genau.
Punkt.
Punkt, ja. Nein, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Und wie gesagt, ihr könnt es auch immer gern viele schreiben und das ist aktuell ein massives Problem auch wieder auf Instagram. Diese Fake-Accounts, ganz ein massives Problem wieder. Wir kriegen jeden Tag Nachrichten und das ist gut so und dass Leute mitdenken und vorher nachfragen, bevor sie dann irgendwas schreiben oder irgendwie kommunizieren oder irgendwas hergeben. Aktuell ist wieder extrem, dass ganz viele Nachahmer sind mit Finanzwissen, Underline.at, mit Finanzen verstehen, Underline.at, mit Doppel Underline oder Punkt irgendwas anderes. Also es gibt extrem viele, die unser Logo verwenden, unsere Inhalte verwenden und so weiter und so fort. Wie kommt man drauf, dass sie Scammer sind, indem sie euch anschreiben mit irgendeiner Gruppe oder sowas? Oder aber, wenn sie weit weniger Follower haben wie wir, das ist zwar kein kompletter Beweis, weil das kann man ja auch kaufen, aber meistens haben sie weniger. Wie gesagt, wichtig, wir schreiben euch nicht an, schon gar nicht mit irgendeiner Einladung zu einer Chatgruppe oder sonstiges oder irgendeinen neuen Kryptocoin, den wir da jetzt irgendwie bewerben. Also unbedingt blockieren oder aber uns einfach mal schreiben und wir wissen dann eh oder wir können es eh gleich schreiben. Wie gesagt, unser Account ist der einzige mit Finanzen verstehen, einem Underline.at, also nicht zwei Underlines, das ist schwer zu sehen, ich weiß, aber ein Underline.at. Das ist der einzige Finanzverstehen-Account von uns. Und wie gesagt, wenn ihr sowas seht, melden, uns schreiben. Wir schreiben euch dann eh relativ zeitnah zurück, dass es vermutlich Scam ist oder ganz sicher Scam ist.
Es ist immer Scam. Also wenn die Frage in der Nachricht an uns ist, hey, ist das ein Fake-Account, ist die Antwort immer ja. Also das ist so eine goldene Regel und vielleicht auch noch wichtig zu wissen, kein professioneller Account, keine Marke oder so, folgt Privatpersonen. Also eine Marke, also ob das jetzt ORF ist, der Standard, Presse, Finanzen verstehen, würde einer Privatperson auf Instagram folgen. Also warum? Muss man sich auch immer die Frage stellen. Und wenn dann ein Account dir folgt plötzlich, der 300, 400 Privataccounts folgt, ist das schon ein mega Red Flag. Und Philipp, tatsächlich, der Account mit 2 Underlines gehört mir. Also ich habe dann eben vorsorglich so ein paar Finanzen verstehen Namen, die es noch gab und noch nicht von Betrügern blockiert waren, habe ich blockiert, damit eben kein Betrüger zu ähnliche Namenskombinationen haben kann. Aber wir können halt nicht, also die ganzen Kombinationen, die da jetzt plötzlich auftauchen, also da hätten wir dann 1000 Accounts, die wir haben müssten. Weil und selbst dann würden die Betrüger noch immer einen Weg finden. Also im besten Fall, wir freuen uns über jeden Follower, aber nicht böse sein oder auch nicht, ist einfach ein Fakt, wir folgen keinen Privatpersonen. Und wenn die Nachricht an uns ist, hey, ist das ein Fake-Account? Ja, es ist ein Fake-Account, immer ausnahmslos. Das Einzige, was wir machen können, also wir können gar nichts machen, ihr könnt diese Fake-Accounts melden, weil uns blockieren sie meistens in aller Regel. Das heißt, selbst wenn ihr uns das Profil schickt, können wir das nicht einmal sehen teilweise. Und selbst wenn wir es blockieren, hat das genauso wenig Auswirkungen, als wenn ihr blockiert oder meldet. Mir hat mal ein Meta-Mitarbeiter gesagt, dass Meta die Accounts automatisch sperrt, sofern ausreichend Meldungen eingehen. Also ja, that's it. Long story short.
Ab und zu funktioniert es ja wirklich, aber nicht wunder, wenn er zurückkommt, ja, verstößt nicht gegen unsere Richtlinien. Ja, es ist mühsam. Wie gesagt, dem Herr werden ist mühsam, es ist ein Kampf gegen Windmühlen, das ist halt leider im Cyberspace so. Genauso wie beim Betrügern. Wie gesagt, wir können nur durch viel Information, durch viel Praxisbeispiele und sowas, was der Matthias, wie gesagt, da gemacht hat, ist ein absolut geiles Video, weil das gibt's fast nicht, schon gar nicht in Deutsch. Und das ist super. Also wie gesagt, wir werden es natürlich in den Shownotes verlinken. Und nachdem wir schon über eine Stunde sind, werden wir den Community-Blog, glaube ich, auslassen diesmal, Matthias.
Nehmen wir eine kurze Frage rein. Wir haben ganz oben eine kurze Frage. Die sind nämlich ganz frisch per Mail reinkommen, weil dann haben wir...
Dann stell das kurz.
Okay, Philipp, eine Frage an dich. Warum ist der Anbieter Trading 212 nicht in eurem Broker-Vergleich enthalten?
Ganz einfach mal nicht steuereinfach, das ist mal der erste Punkt. Das interessiert uns schon gar nicht. Zweitens sitzt er in, also ja, bitte.
Aber Scalable ist ja auch nicht steuereinfach.
Ja, ja, aber der Trading 212 sitzt erstens in UK, hat weit weniger Bezug wie sagen wir mal jetzt Scalable. Außerdem bieten sie CFDs an, also Derivate, ganz ein hochspekulatives Produkt. Und es passt einfach nur zu uns. Also das ist so das Ding. Und das ist ausgelegt aufs Traden. Also absolut aufs Traden. Das hat jetzt nichts mit irgendwie Investieren oder so zu tun. Und deswegen, ja. Also ich weiß nicht, ob du noch was zum Ergänzen hast.
Na, und ja, weil wir nicht so viel Umsatz machen möchten. Ich schaue gerade, ich öffne jetzt Finance Ads, also unsere Plattform, wo wir so unsere Provisionslinks, also Affiliate-Links bekommen. Ich bilde mir ein, wir könnten uns dafür bewerben, oder?
Ich glaube, sie haben es auch schon direkt angeschrieben. Also auch direkt schon vor einiger Zeit. Aber wie gesagt, das passt nicht zu uns, weil das einfach nicht die Strategie ist, die wir verfolgen wollen. Wir wollen das Einfachste und Sinnvollste für auch uns hernehmen. Und das könnt ihr dann eigentlich auch nehmen. Und Trading 212 passt auf jeden Fall nicht da rein in unsere Entscheidung.
Also genauso wie auch andere. Also es gibt ja andere Broker, die eben nicht diesen langfristigen Vermögensaufbau über ETFs im Fokus haben. Man kennt verschiedene zypriotische Online-Broker. Das ist einfach nichts, was ein Privatanleger in Österreich für seine Altersvorsorge braucht. Und da gibt es auch so einen anderen Broker mit einem schönen grünen Logo. Gibt es wirklich, also ganz, ganz viele unterschiedliche. Und das Perverse ist ja ein bisschen, dass die Provisionen von solchen CFD-Anbietern, die sind in aller Regel deutlich, deutlich über dem, was wir für eine klassische Vermittlung von Flatex, Trade Republic, Dadat Bank etc. bekommen. Also wenn wir es unter Anführungszeichen schaffen, Leute auf so Plattformen zu bringen, wie die von dir genannte Plattform, dann würde uns das sehr, sehr viel Geld einbringen. Und wir sagen einfach, das passt nicht zu uns, das passt nicht zum langfristigen Anlagegedanken und dementsprechend möchten wir sowas auch gar nicht auf unserer Website in irgendeiner Form bewerben.
Genau. Und wie gesagt, zu den anderen Fragen kommen wir diesmal nicht mehr, aber nachdem es ein Thema ist, was sowieso erst nächstes Jahr zu tragen kommt, da geht es einmal um das Altersvorsorgedepot in Deutschland und wie das uns in Österreich betrifft oder wie es bei uns ausschaut. Wirklich ein spannendes Thema, ich habe mir das jetzt ziemlich genau angeschaut, eigentlich eher etwas größeres Thema, passend eher zur nächsten Folge dann, weil wir sind schon sehr weit fortgeschritten. In diesem Sinne, wie gesagt, die Rechner werde ich verlinken in den Shownotes natürlich, auch das YouTube-Video. Und dann sage ich danke Matthias für deine Zeit, war wieder super spannend und ja, bis zum nächsten Mal.
Absolut. Und ich freue mich auf viele Likes, Kommentare und Shares bei unserem aktuellen Instagram-Reel. Da habe ich dann noch einmal 3 aktuelle Scams, die so umgehen, aufgegriffen. Und es ist wirklich ein wichtiges Thema. Teilt das mit euren Freunden, mit Familie. Ja klar, ihr seid jetzt informiert. Ihr wisst, dass das quasi alles ein Scam ist. Aber könntet ihr dasselbe über euren Bruder, über eure Eltern, über eure Großeltern sagen? Ich bin mir sicher, es gibt in jeder Familie irgendwo Aufklärungsbedarf. Und das ist nicht böse gemeint, sondern jeder sollte gewisse Sachen mal hören, sollte Awareness haben zu dem Thema und dementsprechend würde ich euch alle bitten, kommentiert dieses Reel, teilt dieses Reel mit Freunden. Ihr müsst es nicht in der Story teilen, einfach per WhatsApp durchschicken, dass wirklich viele Leute über diesen aktuellen Betrugsversuch informiert werden, weil viele Leute verlieren gerade tausende Euro.
Vielen Dank, dass du heute da mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.